DW Menschen und Märkte.
Heute Abend beginnt der 8. Spieltag der laufenden Fußball-Bundesliga-Saison. Weil einige in unserer Redaktion sich darauf freuen und es Ihnen vielleicht auch so geht, lassen wir in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie der Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt, einfach mal den Ball rollen. Aber einfach mal so, das geht bei uns natürlich nicht. Wir nehmen unseren Auftrag eben ernst. Doch Scherz beiseite und ausnahmsweise mal persönlich. Ich selbst bin Fußballfan, Anhänger eines Bundesliga-Vereins und gehe seit Jahrzehnten ins Stadion. In diesem Sommer habe ich, weil die Arbeit, Familie und Sport nicht mehr miteinander zu vereinbaren sind, schweren Herzens meine Dauerkarte gekündigt. Aber dann war mein Bedauern plötzlich doch nicht mehr so groß, denn da kaufte sich mitten in der Sommerpause ein nicht wirklich erstklassiger französischer Fußballclub für 222 Millionen Euro einen brasilianischen Fußballer. Und der hat dann auch noch die Chuzpe zu behaupten, es sei immer sein Lebenstraum gewesen, für diesen Verein zu spielen. Diese Episode zeigt nicht nur exemplarisch, dass der Sport in diesem Sport nur noch eine Nebenrolle spielt, er zeigt auch das Versagen der Verbände. Der Europäische Fußballverband UEFA etwa hat vor Jahren Financial Fair Play-Regeln eingeführt, um solche Deals zu erschweren oder gar unmöglich zu machen. Julia Kastein über eine Geschichte des Scheiterns.
Der neue Chef des europäischen Fußballs, Alexander Ceferin, ließ es in seiner Rede beim UEFA-Kongress Ende September nicht an Pathos mangeln.
Fairer Wettbewerb ist unsere oberste Priorität und wir werden nicht davor zurückscheuen, harte Maßnahmen zu ergreifen, um Unrecht gerade zu rücken und dafür zu sorgen, dass kleinere Vereine in den großen Ligen mitspielen können, um so den Traum für alle am Leben zu halten.
Das zentrale Instrument der UEFA, um den Wettbewerb fairer zu machen, ist das sogenannte Financial Fair Play, kurz FFP. Es regelt, wie Vereine für die Teilnahme an den Europacup-Wettbewerben lizenziert werden. 2011 wurde es eingeführt, 2015 reformiert und nach Meinung vieler Experten verwässert. Vereinfacht gesagt soll das FFP dafür sorgen, dass die Vereine für neue Spieler nicht mehr ausgeben, als sie im operativen Geschäft einnehmen. So will die UEFA vor allem verhindern, dass sich die Vereine durch den Kauf von Superstars völlig verschulden oder komplett von Großinvestoren abhängig machen. Und zumindest was die Verschuldung angehe, habe das FFP gewirkt, heißt es bei der UEFA. Die Verbindlichkeiten der Clubs seien bis 2016 um 80% gesunken, die Gesamtverluste von fast 2 Milliarden auf nur noch 300 Millionen Euro geschrumpft. Doch das System funktioniert trotzdem nicht, meint Guido Tognoni. Der Schweizer war viele Jahre Mediendirektor der FIFA unter Sepp Blatter und verdient jetzt sein Geld als Berater im internationalen Spitzensport.
Ich denke, der Sport ist nicht fairer und nicht besser geworden und auch nicht schlechter. Es hat da ein paar Beispiele gegeben, vor allem bei kleineren Clubs. Die großen hat man bis jetzt laufen gelassen. Also das Ganze steckt immer noch in den Kinderschuhen und es wird interessant sein zu beobachten, ob es einmal erwachsen wird, dieses System.
Ein aktueller Fall könnte nun zum Maßstab werden. Derzeit untersuchen die Finanzkontrolleure den teuersten Transfer im europäischen Fußball, den Verkauf des Starstürmers Neymar von Barcelona an Paris Saint-Germain. 222 Millionen Euro bezahlten die Franzosen für den Brasilianer, weit mehr als sie einnehmen. Und zwar selbst dann, wenn man einrechnet, dass laut FFP-Regeln die Kaufsumme über mehrere Jahre abgeschrieben und der Betrag verrechnet werden kann, mit dem Erlös, den der Weiterverkauf von Neymar in den kommenden Jahren bringen könnte. Um den Regelverstoß zu kaschieren, bediente sich Paris Saint-Germain offenbar eines Tricks. Neymar erhielt einen Sponsorenvertrag mit dem katarischen Investor des Clubs, und zwar laut Medienberichten über 300 Millionen Euro. Daraus wurde auch die Ablöse an Barcelona bezahlt. Doch solche Deals verstoßen gegen die Regeln des FFP, so jedenfalls urteilte die UEFA schon 2013, damals gegen einen rumänischen Erstligaklub. Die Frage sei nur, ob sich die UEFA auch mit Paris Saint-Germain anlegen wolle, meint Fußballexperte Tognoni. Zwar habe der Verband viele Sanktionsmöglichkeiten, von der Geldbuße über Punkteabzug bis zur Ausschluss aus der Champions League, aber
es ist nicht immer einfach, das durchzusetzen, weil dann kommen die Juristen um die Ecke gesprungen und werden alles anfechten und das gibt dann jahrelange Prozesse und vor solchen Sachen natürlich auch hat die UEFA auch berechtigterweise Angst.
Dabei hat die UEFA in den vergangenen Jahren schon harte Strafen verhängt. Der FC Malaga etwa wurde 2015 für ein Jahr gesperrt, ähnlich erging es schon Dynamo Moskau. Viele andere Clubs wurden mit Geldstrafen belangt, darunter der AS Monaco, Besiktas Istanbul und Lokomotive Moskau. Und auch große Clubs wie Inter Mailand mussten zahlen und durften nur weniger Spieler für den Europakader benennen. Selbst Paris Saint-Germain wurde 2014 schon mal bestraft. Bewirkt hat das wenig. Großinvestoren aus China und Nahost pumpen nach wie vor viel Geld in die Clubs. Ablösesummen und Spielergehälter steigen weiter. Die Ermittlungen in diesen Fällen sind eben schwierig, sagt Tognoni.
Die UEFA hat nicht die Mittel dazu, um da detektivische Arbeit zu leisten. Und wenn man sieht, wie im zivilen Leben, wie schwierig es ist, wirtschaftliche Zusammenhänge zu durchleuchten, so ist das im Fußball nicht einfacher.
Auch der UEFA ist inzwischen klar, dass sie mit den jetzigen FFP-Regeln allein die explodierenden Transfersummen und Spielergehälter nicht wird eindämmen können. Und so klang es ziemlich hilflos, als UEFA-Präsident Ceferin kürzlich die Politik aufforderte, sich einzuschalten.
Erst vor ein paar Tagen habe ich prominente Politiker gehört, darunter auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, wie sie die finanziellen Entwicklungen im internationalen Fußball kritisiert haben. Zu all diesen europäischen Politikern sage ich, ihr habt recht. Aber ihr habt bisher auch nicht viel getan, um uns zu helfen.
Derzeit untersuchen die Finanzkontrolleure übrigens auch die Sponsoringverträge von Champions League-Neuling RB Leipzig mit seinem Hauptgesellschafter Red Bull. Bei RB sieht man die Ermittlungen gelassen. Vor Jahren hatte die UEFA aus ganz ähnlichen Gründen die finanziellen Verbindungen zwischen Wolfsburg und VW unter die Lupe genommen und die Ermittlungen letztlich eingestellt.
Aus Zürich berichtete Julia Kastein. Die aktuellen Millionentransfers lassen mich täglich weniger wehmütig auf meine Dauerkartenkündigung zurückschauen. Das Geld, das das schöne Spiel kaputt macht, kommt mit nicht nur aus arabischen Ölquellen, es kommt immer häufiger auch aus China. In Mailand etwa, einmal so etwas wie die Hauptstadt des europäischen Clubfußballs, so wie heute vielleicht Madrid, lässt sich das gut beobachten. Beide Clubs der Stadt, Inter und Milan, gehören heute Chinesen. So hat gerade der schillernde Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi seinen AC Milan für eine Dreiviertelmilliarde Euro an eine chinesische Firma verschachert. Katharina Thoms über den Deal und seine Folgen.
Eine Sportkneipe im Zentrum von Rom. Der AC Mailand im Heimspiel der Serie A gegen den AS Rom. Der Laden ist voll. Rom-Fans, Touristen und ein paar Mailand-Fans. Die Zuspiele sind schon gut, aber es fällt halt kein Tor. Wir sind schon enthusiastisch. Ist ja schließlich die beste Mannschaft Italiens. Sie war es auf jeden Fall. Einmal. Aktuell steht der AC Mailand auf Rang 7 der italienischen Bundesliga Serie A. Die Glanzzeit? Anfang der 2000er. Allein 7 Champions-League-Trophäen gewann der AC. Nach ein paar Krisenjahren hat der jahrzehntelange und milliardenschwere Präsident Silvio Berlusconi den Club verkauft an einen chinesischen Investor. Heute gibt Milan viel Geld aus, hat viele Schulden und ist mittelmäßig erfolgreich. Ein bisschen Wehmut schwingt schon mit, wenn der Milan-Fan Paolo Madeddu von seinem Verein spricht. Er betreibt den Fanblog Comunque Milan mit Humor. Selten im Fußball. Die Trauer über den Abgang des alten Club-Patriarchen Berlusconi hält sich in Grenzen, wie bei einer enttäuschten Liebe.
Wir waren so weit, dass jeder hätte kommen können. Solange er uns nur einen romantischen Blick zugeworfen hätte, in den hätten wir uns verliebt. Und so war es dann auch. Wir haben uns schnell verliebt.
Lee Yong-Hong heißt der Neue. Im April hat er mit seiner Firma Sino-Europe Sports Investment den Fußballclub gekauft. Samt Schulden für eine Megasumme.
In diesem Sommer, nach dem Verkauf für 740 Millionen Euro, ist Milan natürlich als sein Schwergewicht zurückgekommen. Vor allem nach der Prachtzeit in der Berlusconi-Ära.
Meint der renommierte Journalist der berühmten Rosa Sportzeitung aus Mailand, Gazzetta dello Sport. Laudisa weiß, die Sino Europe Sports Investment ist höchst umstritten. Wem sie wirklich gehört, ist nicht ganz klar. In Italien tritt Li Yonghong als Chef auf, er wirkt aber sehr mysteriös.
Su Mr. Li non si è saputo quasi nulla.
Von Mr. Li weiß man quasi nichts. Da kommen natürlich Zweifel auf. Er kann keine anderen Sprachen. Dadurch kann er auch keine Kontakte knüpfen.
Um Mr. Lis Vergangenheit ranken sich viele Gerüchte. Was er wirklich vorher gemacht hat, unklar. Auf jeden Fall hatte er offenbar Mühe, die enorme Summe von 740 Millionen Euro für den Club zusammenzubekommen. Allein 300 Millionen lieh er sich vom US-amerikanischen Hedgefonds Elliott.
Elliott ist zwar ein hochspekulativer amerikanischer Fonds, an den wendet sich nur jemand, der wirklich Liquiditätsprobleme hat. Aber das Ganze ruht jedenfalls auf breiten Schultern. Sehr breiten Schultern.
Hinzu kommt, für die 300 Millionen auf Pump muss Yonghongs Firma ordentlich Zinsen zahlen, teilweise fast 12%. Bis nächstes Frühjahr soll dann schon alles abgezahlt sein. Und fast 200 Millionen Euro hat der Club in diesem Sommer in neue Spieler investiert. Die meisten auch noch jung und eher unbekannt.
Es sind 11 neue Spieler gekommen und für die hat man richtig viel Geld ausgegeben. Es kann schon sein, dass Milan da zu voreilig war.
Wenn Li Yonghong sich völlig übernommen hat, was dann? Dann findet sich sicher ein neuer Käufer, eine neue Liebe. Ist er schließlich der beste Verein Italiens.
Italiens Fußball in chinesischer Hand, Katharina Thoms berichtete aus der ewigen Stadt. Die Chinesen sind nicht nur auf den Fußballmärkten der Welt unterwegs, um jeden zu kaufen, der nicht im Stall fest angebunden ist. Auch im eigenen Land unternimmt Staats- und Parteichef Xi Jinping alles, um aus dem Reich der Mitte eine Fußballgroßmacht zu schmieden. Überall im Land werden Fußballschulen und Trainingszentren eröffnet. Da ist nichts zu teuer. Und beim Volk kommt das gut an. Im Land herrscht ein Fußballboom. Und daran wollen auch deutsche Clubs teilhaben. Nach dem FC Bayern, Borussia Dortmund und Schalke 04 geht nun auch Borussia Mönchengladbach nach Fernost und eröffnet ein Lobbybüro in Shanghai. Dort lebt und arbeitet auch unser Korrespondent Steffen Wurzel. Da hat er sich das Ganze mal näher angesehen.
Ins größte Stadion der ostchinesischen Stadt Nanjing passen rund 60.000 Menschen. Und auch wenn es nur selten ausverkauft ist, bei den Heimspielen des Erstligavereins Jiangsu Suning geht es fast genauso leidenschaftlich und laut zu wie bei Bundesligaspielen in Deutschland. Das Team hat riesiges Potenzial, sagt diese 25-jährige Stadionbesucherin. Unser Club hat so viel Geld ausgegeben, natürlich sollte das Ziel sein, die Nummer 1 der Welt zu werden. Eine gelinde gesagt sehr optimistische Annahme. Denn der chinesische Fußball hat zwar viel Geld, große Stadien und etliche internationale Stars, die in den Erstligavereinen spielen. Was die Qualität und sportliche Erfolge angeht, sehen die Resultate bisher aber eher übersichtlich aus. Um den Unterhaltungsfaktor im Fußball zu steigern, haben die chinesischen Erstligavereine in den vergangenen Jahren internationale Stars ins Land geholt. So wechselte der Brasilianer Ramirez von Chelsea London nach Nanjing für fast 30 Millionen Euro. Der französische Stürmerstar Modest wechselte für 35 Millionen vom FC Köln in die nordchinesische Stadt Tianjin. Shen Lei, Sportchef bei der Shanghaier Tageszeitung Wenhui. Die großen Vereine geben 50 bis 60 Millionen Euro im Jahr aus. Sie machen permanent Verluste. Eine klare Logik erkenne ich da im Moment nicht. Meiner Ansicht nach ist der Masterplan der Regierung der Antrieb. Dieser Masterplan besagt, dass China zu einer Fußballnation aufgebaut werden soll. die es mittelfristig mit Deutschland, Argentinien, Spanien oder England aufnehmen kann.
Diese europäischen oder auch südamerikanischen Stars, das ist erstmal das, womit überhaupt die Aufmerksamkeit auf den Fußball gelenkt wird.
Peter Hambüchen, beim Bundesligaverein Borussia Mönchengladbach, zuständig fürs internationale Geschäft.
Insofern kann ich diese Schritte schon nachvollziehen, aber allgemein bei den Transfersummen, die mittlerweile gezahlt werden, ist der normale Menschenverstand natürlich schon ein Stück weit überfragt, sage ich mal.
Die chinesische Profiliga, die Super League, hat während der vergangenen Wintertransferzeit mit rund 388 Millionen Euro so viel Geld wie noch nie für ausländische Stars ausgegeben. Damit war offensichtlich auch für die Regierung in Peking eine rote Linie überschritten. Seit Mitte des Jahres gilt nun eine neue Vorschrift, nach der Clubs, die sich auf Pump finanzieren, Millionentransfers nur noch dann tätigen dürfen, wenn sie die gleiche Summe in einen Fonds zur Jugendtalentförderung stecken. Trotzdem geht es mit der Nachwuchsförderung im chinesischen Fußball nur sehr langsam voran. Das liegt unter anderem daran, dass es an einer klaren Strategie fehlt. Insider berichten, dass sich die chinesische Super League, der Fußballnationalverband und das Erziehungsministerium in Peking bei der Nachwuchsarbeit eher behindern, anstatt zusammenzuarbeiten. Was außerdem noch fehle, sei die gesellschaftliche Anerkennung für sportliche Leistungen von Kindern, sagt der Shanghaier Sportjournalist Chen Lei. Wir bewerten Kinder in China heute immer noch ausschließlich nach ihren Noten in den klassischen akademischen Schulfächern. Sportliches Talent wird als Maßstab einfach ignoriert.
China auf dem Weg zur Fußballnation? Mit diesem Bericht von Steffen Wurzel endet unser Podcast für heute. Gerd Georgi in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für ihr Interesse. Heute, morgen und übermorgen werde ich mir natürlich die Spiele der Bundesliga nicht entgehen lassen. Und ich hoffe doch sehr, dass meine Jungs aus Berlin mal 3 Punkte mitbringen. Noch bin ich halt ja trotz der ganzen Kommerzialisierung ein Fan. Ihnen, ob Fußballfan oder nicht, wünschen wir jedenfalls ein erholsames Wochenende. Bis Montag.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.